Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mit Bettina Schmieding am Mikrofon. Wir bei Nach Redaktionsschluss, wir setzen uns jeden Freitag an dieser Stelle mit Ihrer Kritik auseinander. Wir sind also durchaus Kummer gewöhnt, aber bei dem Thema, um das es heute gehen soll, da hagelt es gewöhnlich besonders viel Kritik an uns, den Journalistinnen und Journalisten. Es geht um den Nahostkonflikt. Ein Konflikt, der, und das geht vielleicht wegen des Krieges in der Ukraine gerade etwas unter, der aber aktuell wieder deutlich heftiger geworden ist.
Nach der jüngsten Anschlagsserie in Israel hat Bundespräsident Steinmeier seinem Amtskollegen Herzog sein Beileid ausgesprochen.
Israelische Soldaten suchen nach Verdächtigen im Zusammenhang mit den jüngsten Anschlägen. Dabei kommt es in der Gegend von Jenin im Norden des Westjordanlandes zu einem Schusswechsel. Palästinensischen Quellen zufolge werden 2 Palästinenser erschossen, 15 weitere verletzt.
Wegen dieser Situation vor Ort ist es wichtig zu wissen, dass wir diese Folge am 1. April aufnehmen. Diese Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und Israelis, diese Auseinandersetzungen sind viele Jahrzehnte alt. Die Lage ist also sehr verzwickt. Es ist kompliziert, auch für Journalistinnen und Journalisten, die sich täglich damit auseinandersetzen müssen. Und es passieren Fehler. Das würde ich gerne vorweg sagen, ohne dass ich damit etwas entschuldigen will. Einer, der den Medien bei der Berichterstattung über dieses Thema ganz genau auf die Finger schaut, das ist unser Hörer Jörg Gerke.
Ja, hallo, Jörg Gerke. Ich bin hier in Berlin und bin 46 Jahre, bin Historiker vom Studium, von meiner Ausbildung her und arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Auf Twitter äußert Jörg Gerke immer wieder Kritik und macht Medien, auch den Deutschlandfunk, auf Fehler aufmerksam. Und das liest sich beispielsweise so.
Hallo @DLF. Marokko und Sudan gehören nicht zur Golfregion. Wieder mal eine dieser kleinen Ungenauigkeiten beim @DLF. Der Iran versteht sich sicherlich nicht als arabisches Land, anders als sie in der Bildunterschrift schreiben. Liest da niemand Korrektur? Der journalistische Qualitätsanspruch wird so leider nicht erfüllt.
Ich wollte wissen, was es mit der Kritik von Jörg Gerke auf sich hat und habe ihn deswegen zu unserem Podcast eingeladen. Und gleich zu Beginn unseres Gesprächs habe ich ihn gefragt, was ärgert ihn so?
Es ist nicht direkt Ärger, aber man kann sich tatsächlich aufregen, das stimmt. Es sind Fehler, die sich oft wiederholen in der Berichterstattung, wenn es um Israel und den israelisch-palästinensischen Konflikt oder breiter gefasst auch den Nahostkonflikt geht. Sei es aktuell, politisch, tagesaktuell, sei es auch, wenn es um geschichtliche Hintergründe geht, die dann oft kurz erwähnt werden. Wie ich finde, oft zu kurz. Nun bin ich auch Historiker, da wünscht man sich natürlich immer noch mehr differenzierte Hintergrundinformationen, aber mir geht es darum, dass es teilweise sachliche Fehler gibt, die korrigiert werden müssten und zum Glück auch oft dann korrigiert werden nach den Hinweisen. Und es geht aber zweitens auch um Einseitigkeiten oder unausgewogene Berichterstattung. Das sind dann Punkte, da könnte man eher debattieren, ob das nun wirklich anders geschrieben werden müsste oder anders gesagt werden müsste. Also der erste Punkt mit den sachlichen Fehlern, das ist oft klar und wird dann auch oft gleich korrigiert.
Lassen Sie uns ein bisschen konkret werden. Sie haben jetzt momentan bei Twitter ziemlich viel zu tun, weil jetzt gerade die Auseinandersetzungen wieder in vollem Gange sind. Ist also ordentlich was bei Ihnen los auf Ihrem Account. Wenn wir jetzt mal ganz konkret ein paar Meldungen aufspießen, die Sie jetzt beispielsweise im Februar bei Twitter gepostet haben. Da hat der Deutschlandfunk sich mit dem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Bennett in Bahrain beschäftigt. Und in der Meldung, die dann auch bei Twitter erschienen ist und die auch bei uns im Programm gelaufen ist, da ging es um Länder in der Golfregion.
Bahrain ist eines von insgesamt 4 Ländern in der Golfregion, die mit Israel jüngst diplomatische Vereinbarungen getroffen haben. Zu ihnen zählen außerdem die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko und der Sudan.
Was ist daran falsch, Herr Gerke?
Das ist tatsächlich eine Meldung, die ich im Radio gehört habe. Ansonsten stoße ich meistens bei den Online-Recherchen auf die Texte. Aber in dem Fall hatte ich es tatsächlich gehört und habe dann nochmal diese Nachrichtenmeldung nochmal nachgehört, ob ich mich verhört habe oder ob das da wirklich so gesagt wurde und habe es dann auch schriftlich online gefunden. Nun gut, also ist relativ einfach, dass Marokko und Sudan eben nicht zur Golfregion gehören.
Jetzt könnte ich ja sagen, okay, ich zucke mit den Achseln und denke, guck, Fehler passieren. Journalisten sind auch nur Menschen. Annette Meister sitzt mir gegenüber hier im Studio in Köln und die lächelt schon. Frau Meisters, Sie sind ja Redaktionsleiterin online beim Deutschlandfunk in der Nachrichtenredaktion, also sozusagen in doppelter Funktion hier. Nicht nur als Frau, die Nachrichtenmeldungen schreibt, sondern auch als Frau, die geschriebene Nachrichtenmeldung verantworten muss und auch im Online-Bereich dafür eine Verantwortung trägt. Ich habe Sie jetzt nicht mit den Achseln zucken sehen. Das heißt, für Sie ist das auch schon unangenehm.
Ja, natürlich, das ist ein Fehler. Ich meine, dass Marokko und Sudan nicht zur Golfregion gehören, das ist klar. Das ist ein Fehler, der passiert ist. Und wenn Herr Gerke uns auf Twitter angeschrieben hätte oder per E-Mail, da bekommen wir auch viel HörerInnenpost, dann hätten wir uns für diesen Fehler entschuldigt und um Entschuldigung gebeten und das natürlich postwendend korrigiert.
Wenn es uns auffällt, dann tun wir das. Ich glaube, das kann man sagen.
Oder? Ja, absolut. Also wenn wir so einen Kommentar lesen, dann korrigieren wir umgehend. Also dann schauen wir nach, welcher Fehler ist da passiert, trifft diese Kritik zu. Wir korrigieren on air, machen normalerweise im Online dann auch ein Hinweis, Anmerkung der Redaktion. In einer früheren Meldung hieß es so und so. Und wir antworten dem Hörer auf Twitter, ja klar.
Also in dem Fall wurde auch tatsächlich mir geantwortet. Sie haben völlig recht. Danke für den Hinweis. Wir korrigieren das.
Sehen Sie, so machen wir das, genau.
Und war noch am gleichen Tag. Und sehr überrascht war ich, als ich mal sah, auch beim Deutschlandfunk, dass der Iran ein arabisches Land sei in einer Bildunterschrift. Was sicherlich der Iran abstreiten würde, dass er ein arabisches Land ist. Das sind eigentlich ja Kleinigkeiten, aber da habe ich mich halt gefragt, jetzt nicht geärgert, aber eher mich gefragt, warum passiert das, solche relativ einfache geografische Sache falsch zuzuordnen? Und wenn es Fehler können passieren, das möchte ich hier auch ganz klar sagen, ich bin jetzt nicht der, der so tut, als müssten wir alle fehlerfrei sein, aber warum merkt es dann nicht jemand anders, bevor es veröffentlicht wird? Oder wenn es veröffentlicht wurde, warum merke ich es dann nach 2 Jahren teilweise und weise darauf hin und bis dann hat es keiner bemerkt?
Ja,
möchte ich tatsächlich fragen.
Ja, Herr Gerke, da treffen Sie natürlich einen bunten Punkt. Fehler passieren, das ist total nett, dass Sie das sagen. Weil ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich die Kommentare auf Twitter lese, dass uns seit einiger Zeit zunehmend grundsätzlich böse Absicht unterstellt wird, wenn so etwas passiert und nie die Überlegung auftaucht, Mist, das sind auch nur Menschen, die da in der Redaktion arbeiten, die können auch mal Fehler machen. Die dürfen aber natürlich oder sollten nicht passieren, solche Fehler. Und ich glaube auch nicht, dass es Kleinigkeiten sind, wenn wir in einer Bildunterschrift einen Fehler machen. Sie haben vollkommen recht, den Finger in diese Wunde zu legen und uns immer wieder darauf hinzuweisen. Wir sind dafür übrigens auch dankbar. Wenn Sie uns rechtzeitig hinweisen, dann lesen es nicht noch 100 weitere NutzerInnen. Wir haben grundsätzlich ein Vier-Augen-Prinzip bei uns in der Redaktion. Das gilt für alles, was über den Sender geht, was online gestellt wird. Das bedeutet also, mindestens 2 Personen in der Redaktion gucken da drauf. Sie sollten auch auf die Bildunterschrift gucken, aber da bin ich ganz ehrlich, da passieren noch zu häufig Fehler. Das ist nicht gut, da arbeiten wir auch daran.
Mir ist ein Satz gerade aufgefallen, den haben Sie ganz am Anfang gesagt, Frau Meister. Sie haben gesagt, ich habe das Gefühl, dass uns da böse Absicht unterstellt wird. Tun Sie das, Herr Gerke?
Also generell gehe ich nicht davon aus und will auch darauf vertrauen, dass man das bestmöglich machen möchte und eben dann Fehler passieren. Aber durch die Häufigkeit und sich wiederholende Fehler, muss ich sagen, zweifle ich schon daran, ob man wirklich immer nur von den guten Absichten ausgehen kann. Das ist jetzt aber auch viel zu pauschal. Also man muss natürlich auch feststellen, dass es auch sehr viel Berichterstattung gibt, wo ich persönlich zum Beispiel jetzt gar nichts dran zu kritisieren habe.
Aber welchen Verdacht haben Sie denn?
Der Verdacht ist, dass es ein Klischeebild gibt oder Klischeevorstellungen in der Israel-Berichterstattung, die sich dann eben auch wie selbstverständlich so verstetigen als feste Phrasen, als feste Vorstellungen, wo aber Journalistinnen und Journalisten natürlich das hinterfragen müssten und eben auch, gerade wenn es eben Hinweise und Kritik gibt in der Richtung, das überprüfen müssten. Also ein Klassiker ist zum Beispiel die Gestaltung von Schlagzeilen, wenn zum Beispiel Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel geschossen werden und Israel dann den Gazastreifen angreift, dass es oft zur Meldung wird, wenn Israel aus meiner Sicht reagiert. Es wirkt dann aber so, als würde Israel agieren, ohne dass vorher etwas passiert ist. Zumindest muss man dann den Text noch lesen, wo meistens am Ende dann irgendwann steht, zuvor wurde Israel mit Raketen beschossen. Und im Tweet und in der Schlagzeile findet man das nicht. Jetzt kommt dann oft natürlich die Reaktion, ja, man muss halt den ganzen Text lesen und dort steht das doch noch. Aber das ist dann eben oft, wie gesagt, etwas versteckt, etwas nachrangig. Und leider ist ja das Nutzungsverhalten so, dass viele eben tatsächlich auch sich mit Schlagzeilen und Teasern, den kurzen Anreißern, erstmal zufrieden geben. Mhm. Und dann eben das Bild entsteht, ja, Israel ist wieder der Aggressor. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass man nicht berichten soll, dass Israel selber auch Angriffe fliegt auf den Gazastreifen. Aber es muss eben immer in dieser Relation sein oder in diesem Kontext. Dann würden andere jetzt wieder sagen, gut, aber was war, bevor die Raketen geschossen wurden? Wie weit wollen wir dann noch zurückgehen? Aber ich finde es sehr auffällig, dass eben oft diese Fokussierung ist, wenn Israel was macht, dann kommt die Meldung. Vorher nicht.
Lassen Sie uns mal nach einer Erklärung suchen. Ich habe es auch noch gar nicht so richtig verstanden, welche Mechanismen auch vielleicht in meiner eigenen Berufsgruppe dahinter stecken. Stefan Fries ist auch noch bei uns, auch ein Nachrichtenredakteur und dazu auch noch ein Medienjournalist, der auch hier bei uns in der Redaktion Medias Res arbeitet, den Sie auch vielleicht schon aus dem einen oder anderen Podcast kennen. Stefan, wie erklärst du dir das?
Das liegt, glaube ich, daran, wie wir als Nachrichtenjournalisten funktionieren, auf was wir anspringen. Also es gibt ja eine Nachrichtenwerttheorie, die geht davon aus, dass es bestimmte Faktoren gibt, die wichtiger sind als andere, wann ein Thema zur Nachricht wird. Und ich glaube, dass in diesem Fall, den Sie ansprechen, Herr Gerke, das ist der absolute Klassiker. Das ist uns natürlich auch bewusst, auch wenn wir dann vielleicht immer wieder den Fehler machen, dass da zwei unterschiedliche Seiten aufeinandertreffen, die ganz unterschiedliche Machtpositionen haben. Und dass ein, ich überspitze jetzt mal, auch ohne jetzt einen konkreten Fall zu benennen, da wird eine Bombe über den Zaun geworfen, die explodiert im Grenzstreifen. So, das ist sozusagen der Auslöser dieses konkreten Einzelkonflikts. Und dann kommt die israelische Armee und fliegt los. So, das heißt, wir haben zwei ganz unterschiedlich große Machteinheiten, die da miteinander zu tun haben. Und die eine Sache wird vielleicht als zu klein erachtet, da weiß man nicht genau, folgt da was draus, kommt öfter vor, warten wir mal ab. Und dann kommt halt so eine militärische Reaktion. Und das ist natürlich die viel größere Nachricht. Und da geht dann die eigentliche Geschichte, die vorher war, wird dann natürlich erwähnt, ist aber nicht mehr der Aufhänger, wie wir journalistisch sagen. Also ist nicht die Neuigkeit, mit der wir die Nachricht beginnen, sondern wird dann im Nachhinein sozusagen nochmal nachgereicht, warum die israelische Armee das überhaupt macht. Aber dadurch kommt es natürlich, wie Sie zu Recht kritisieren, genau zu dem Ungleichgewicht, dass wir oft erst dann einsteigen, wenn die israelische Armee mit viel größerer militärischer Macht auf etwas reagiert. Das ist dann bei uns in unserer Abbildung des Geschehens zwar die Reaktion, kommt aber bei uns irgendwie schon als die Aktion vor. Und das ist absolut ein Problem in der Berichterstattung, haben Sie recht.
Ich weiß von Ihnen, Sie sind Historiker. Mhm. Ich weiß, Sie arbeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich weiß, dass Sie sich auch beruflich mit dem Nahostkonflikt beschäftigt haben. Aber warum ist Ihnen das auch privat so wichtig?
Ja, warum mich das so beschäftigt? Ich bin da einerseits so ein bisschen reingekommen und wenn man dann erstmal dabei ist, dann guckt man halt auch immer sehr genau und sucht auch gezielt nach den Stichworten und nach den Schlagzeilen. Das ist auch so eine Entwicklung, in die ich da reingekommen bin. Es ist eine Sache, die mich erstmal positiv beschäftigt, also eine positive Verbundenheit mit Israel. Das liegt sowohl an so christlich-jüdischer Verständigungsarbeit, für die ich mich interessiere, quasi religiös-theologische Hintergründe. Dann ist es auch die geschichtliche Dimension selbstverständlich, als Deutscher mich mit meiner Geschichte auseinanderzusetzen und dann auch die Zusammenhänge mit Israel zu sehen und die deutsch-israelische Freundschaft zu pflegen. Das sind also alles eigentlich sehr positive Ansätze und dann kommt man aber zwangsläufig dahin, wie ist eben das Israel-Bild in Deutschland? Und das wird eben wiederum sehr stark durch die Medienberichterstattung geprägt. Und natürlich ist Israel auch vielschichtig und es gibt Probleme. Aber es ist eben oft, was ich vorhin schon meinte, eben so ein Klischeebild bei vielen vorhanden. Und da habe ich halt Sorge, dass das durch Medienberichterstattung quasi immer weitergetragen und bestätigt wird. Und sich quasi verstetigt. Und das beobachte ich eigentlich seit 20, 30 Jahren, seit ich mich mit Berichterstattung aus Israel beschäftige.
Ich kann Ihnen sagen, Herr Gerke, dass es eigentlich kaum ein Thema gibt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wo man als Journalist oder Journalistin so vorsichtig ist wie bei dem Thema Nahostkonflikt. Das ist ein absolutes Minenfeld. Und das meine ich tatsächlich auch wahrscheinlich nicht nur im übertragenen Sinne. Es ist, man kann hier eigentlich nichts richtig machen, Stefan, oder?
So pauschal würde ich es jetzt nicht sagen. Ich glaube, man muss halt vorsichtig sein, wie man bei anderen Themen auch vorsichtig sein muss. Allerdings ist das natürlich ein Konflikt, der an sich sehr kompliziert ist. Und Herr Gerke, Sie haben es ja eben angesprochen. Wo fängt man dann immer an? Also was ist sozusagen die erste Provokation, was ist die Reaktion? Aber da war ja vorher auch schon was, die werfen ja nur eine Bombe, weil. Und da sind die Formate, also gerade das Nachrichtenformat, über das wir sprechen, das ist ja ein sehr kurzes, ein sehr isoliertes Format, bei dem eben nicht die ganzen Zusammenhänge immer wieder aufgedröselt werden können. Auch in dem Fall noch weniger als bei jedem anderen Thema. Und dann sind wir natürlich an der Stelle, wo man immer sagt, ja, ihr habt aber dieses oder jenes gar nicht erwähnt, was auch noch wichtig wäre für die Meldung und was diese und jene noch gemacht haben. Das ist was, was uns bei anderen Themen auch begegnet. Also jetzt vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine war das dann so, dann hieß es, ihr kritisiert immer nur Russland, aber ihr sagt gar nicht, was die USA alles Schlimmes gemacht haben. Doch, sagen wir auch, aber nicht, wenn es gerade um Russland geht. Ne? Also das ist dieser Whataboutism, den man im Netz auch weit verbreitet findet. Sagt doch auch nochmal, dass die anderen auch doof sind, wenn ihr sagt, dass die einen doof sind. Aber unsere Form ist halt, diese Nachrichtenform ist halt so isoliert, dass man da versucht, die Neuigkeiten unterzubringen, ein bisschen Kontext zu liefern, vielleicht eine Einordnung, aber man muss einfach sehr, sehr viel weglassen und das stört wahrscheinlich den Historiker noch mehr als andere Leute, die dann glauben, sie müssten den ganzen Kontext erklärt bekommen, um jetzt diesen einen singulären Vorfall zu verstehen.
Ich picke noch mal was raus. In einer ZDF-Sendung war Folgendes zu hören.
Das Westjordanland und der Gazastreifen stehen bis heute unter israelischer Besatzung.
Ich weiß, dass Sie das in einem Tweet kritisiert haben und ich gestehe jetzt hier öffentlich, dass ich nachschlagen musste, warum das falsch ist. Können Sie uns das bitte erklären? Ich weiß es mittlerweile, aber ich glaube, Sie können es viel besser erklären als ich.
Der Gazastreifen war von Israel 1967 im Sechstagekrieg erobert und besetzt worden. Und
annektiert worden, so glaube ich, darf man das sagen, oder?
Nicht offiziell annektiert. Also Annexion gab es in Ostjerusalem und in den Golanhöhen, sondern es war eben unter israelischer Besatzung, so wie auch das Westjordanland. Aber 2005 gab es eben einen vollständigen Abzug des israelischen Militärs und aller Israelis dort. Siedlungen wurden komplett aufgelöst. Es gab ja auch richtig Auseinandersetzungen. Das war gar nicht so einfach für Israel oder sehr schwer sogar, das auch durchzusetzen gegen die Israelis, die dort lebten. Und auch innere politische Widerstände, die es natürlich gab, aber es wurde gemacht. Das heißt, Israel hat wirklich den Gazastreifen geräumt. Nun kann man sagen, der Gazastreifen ist nicht souverän, selbstständig, aber es gibt dort eine Hamas-Regierung. Warum ist nicht das mal im Fokus, dass für die Bevölkerung im Gazastreifen jetzt auch die Hamas ein Problem ist und dass quasi Hamas in gewisser Weise den Gazastreifen besetzt hält, wenn man es jetzt mal so krass formulieren
möchte. Also ich möchte wissen, dass wir das tatsächlich auch schon so berichtet haben, Frau Meister.
Ja, ich nicke gerade, weil natürlich darüber berichten wir auch. Wir berichten ja zum Beispiel über die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen, die unter anderem daran liegt, dass die Hamas dort regiert. Also das kommt ja durchaus auch zur Sprache bei uns.
Sie kritisieren ja auch andere Medien.
Ja.
Beispielsweise die Deutsche Welle. Auch sehr ausgeprägt, auch sehr kleinteilig. Jetzt jüngst vor ein paar Tagen ging es in diesen aktuellen Auseinandersetzungen darum, dass die Deutsche Welle über einen Messerangriff auf Israelis mit 4 Toten berichtet hat. Und dann gab es eine Zwischenüberschrift, da stand: Hamas spricht von ethnischer Vertreibung. Was hat Sie da aufgeregt?
Also es ist sachlich ja nicht falsch. Es wird
frage ich.
Man kann jetzt aber eben natürlich erstmal dieses Zitat oder diesen Inhalt des Zitats natürlich kritisch hinterfragen. Muss man vielleicht nicht. Man kann sagen, gut, das hat die Hamas gesagt. Was mich gestört hat, ist, dass es so hervorgehoben wurde, wenn ich es jetzt richtig erinnere, in dieser Zwischenüberschrift zumindest ethnische Vertreibung nicht in Anführungsstriche gesetzt.
Ja, aber es wurde ja quasi indirekt zitiert. Der Satz in der Zwischenüberschrift lautete: Hamas spricht von ethnischer Vertreibung. Das heißt, da macht sich ja die Deutsche Welle diese Formulierung nicht zu eigen.
So gesehen nicht. Dann kann es auch sein, dass ich wahrscheinlich etwas übersensibel bin, weil dann zum Beispiel, wenn es um Terror geht, wird häufig dann immer Terror überall in Anführungsstrichen gebracht, so als wäre das einfach die israelische Sichtweise, dass es Terrorangriffe sind, die aber dann natürlich kritisch hinterfragt werden müssen. Das gab es jetzt auch oft in den letzten Tagen zu diesen Attentaten, die in Israel stattfanden, dass diese Terrorthematik oft nicht gebracht wurde. Die Organisationen werden auch oft einfach nur als islamische oder islamistische Bewegung oder Organisation benannt. Übrigens auch am 2. Januar im Deutschlandfunk, da wurde dann aus der Hamas als Palästinenserorganisation, wurde dann im Nachhinein die radikal-islamische Hamas.
Als Reaktion auf Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee Ziele der Palästinenserorganisation Hamas in dem Küstenstreifen angegriffen.
Diese Meldung ist in der Nacht entstanden, um 2.35 Uhr. In der Nacht ist die einzige Zeit des Tages, zu der wir nicht das Vier-Augen-Prinzip haben, weil in der Regel nur eine Person im Dienst ist. Und um 6 kommt dann die nächste Schicht, da sind dann mehr Leute zur Stelle und die überarbeiten dann oft nochmal Meldungen. Und zu dieser Zeit ist es überarbeitet worden und eben bemerkt worden, okay, da müssen wir ein bisschen, also Palästinenser-Organisation reicht nicht, da müssen wir ein bisschen schärfer formulieren und ein bisschen korrekter.
Und das ist unbefriedigend auch für unser Haus, oder?
Total. Das ist unbefriedigend und das ärgert uns auch. Das kann ich hier klar sagen. Das macht uns nicht nur viel Arbeit, zum Beispiel auf Twitter, wenn wir dann solche Shitstorms wieder einfangen müssen. Es ärgert uns auch selbst, weil wir uns natürlich darum bemühen, korrekt zu formulieren. Aber da kann ich mich nur noch mal wiederholen, es passieren eben auch mal Fehler.
Das, was ich jetzt sage, macht es vielleicht nicht gerade einfacher, sondern vielleicht sogar noch komplizierter. Es gibt ja auch Meldungen, die wir quasi nicht selber schreiben, sondern die wir vielleicht zweitverwerten. Also in der Regel ist es ja so, dass wir auf Agenturmaterial zurückgreifen, wenn wir Meldungen schreiben.
Ja, das ist ja auch noch ein schönes Beispiel.
Ja, bitte, legen Sie los.
Dass ich auf jeden Fall bringen möchte. Ich hoffe auch nicht, dass es rausgenommen wird, denn das ist eigentlich so mein krassestes Beispiel, das ich gefunden habe beim Deutschlandfunk oder auf das ich dann aufmerksam geworden bin. Das war im April 2021 eine Bildunterschrift, die, wie ich dann erst mitbekam, offenbar eben von der dpa herkam. Da hieß es, nachdem der Widerstand in Gaza auf Israel Raketen geschossen hatte. Und Widerstand war eben auch ohne Anführungsstriche. Und das hatte ich dann bei Twitter gebracht. Dann hatte sich direkt auch ein Redakteur von der dpa gemeldet, dass das auf ihre Bildunterschrift sozusagen zurückzuführen ist und dass sie das auf jeden Fall ändern.
Es war unser Account, ne? Das ist schon mal wichtig zu wissen. Also es war eine Deutschlandfunk-Meldung.
Genau, und dann hat aber jemand von dpa eben direkt bei Twitter das interessanterweise auch gleich bemerkt, meinen Hinweis, und hat dann gleich geschrieben, dass sie für den Hinweis danken und das ändern. Und dann hat Deutschlandfunk sich auch nochmal angeschlossen, wurde dann eben auch korrigiert. Aber da wurde eben offenbar unkritisch ein Text, weiß ich nicht, ob der dann, ich kenne mich nicht so gut aus, ob der Fotograf den vorgibt oder wo der jetzt herkam, aber wurde einfach unkritisch von dpa so weitergegeben.
Wir sind schon gehalten zu lesen, was die dpa schreibt und das dann gegebenenfalls zu korrigieren und selber zu ändern. Ne?
Aber die Reaktion der dpa war relativ souverän, fand ich. Die hätten sich ja auch locker hinter dem Fehler des Deutschlandfunks verstecken können.
Und war auch erstaunlich, wie schnell das, wie gesagt, ging via Twitter. Das ist auch eine positive Erfahrung, die ich mache, dass man eben dadurch, dass viele Journalistinnen und Journalisten ja auch bei Twitter mitlesen, diese Aufmerksamkeit auch bekommt. Gleichzeitig ist es eben auch eine zweischneidige Sache, denn die Stimmung, die man dort erzeugt oder eben auch dieses Gefühl, dass, oder dieser Eindruck, dass ich offenbar immer auf einem Baum bin, was ich gar nicht unbedingt bin, das ist natürlich ein bisschen dadurch, dass man es so ein bisschen skandalisiert, dass man sagt, wie kann das sein? Was ist das für eine Formulierung?
Das tun Sie, also das ist mir auch aufgefallen. Und in Ihren Formulierungen machen Sie schon ganz klare Ansagen, auch gegen uns. Dann,
und so funktioniert es ja eben auch.
Ja, so, das ist die Twitter-Welt, die Twitter-Logik.
Ich finde das jetzt persönlich auch nicht unbedingt erstrebenswert, aber so funktioniert es tatsächlich, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich mache es auch dort, wo ich sachlich angemessen finde, aber könnte mir auch einen besseren Stil vorstellen, dass man das wirklich ganz nüchtern mitteilt. Aber ich befürchte, dass dieser Tweet dann nicht besonders große Verbreitung bekommen würde, wenn ich einfach nur sage, Korrekturhinweis an Deutschlandfunk und markiert. Ich weiß noch nicht mal, ob der Deutschlandfunk reagieren würde. Ich kann es jetzt auch nicht ausschließen. Aber ein bisschen trägt ja auch immer der Druck dazu bei, die Reichweite, wenn es jemand anders noch teilt, der mehr Follower hat. Also Twitter ist da relativ praktisch, aber es hat halt diesen nicht ganz so schönen Nebeneffekt, eben, dass die Stimmung und dass manchmal eben auch Kommentare kommen, die sich dann ranhängen im Sinne eben von dafür zahle ich doch keine Gebühren. Entschuldigung, dass ich sowas jetzt hier sage. Ja. Oder dass eben Kommentare kommen wie, alle deutschen Medien sind irgendwie antisemitisch oder so. Das sind natürlich Kommentare, die ich nicht unterstütze, die ich auch nicht richtig finde, aber die dann leider auch hervorgeholt werden durch solche Fälle.
Ja, der Stefan Fries hat eben von der Nachrichtenlogik gesprochen. Ich weiß nicht, ob das wörtlich das Wort war, was du benutzt hast, aber so ähnlich, glaube ich, hast du dich ausgedrückt. Und ist das jetzt die Twitter-Logik? Das heißt, man braucht klare Ansagen, sonst kriegt man keine Reichweite.
Ich würde nicht sagen, dass es die klare Ansage braucht, aber es ist natürlich was anderes, wenn ich eine Kritik öffentlich äußere und dann die Medienhäuser darauf reagieren sollen oder ob ich einfach nur eine Mail schreibe, weil natürlich der Druck der Öffentlichkeit dann schon da ist, je nachdem, welche Reichweite man dann tatsächlich hat. Wenn ich eine Mail schreibe, dann kriegt das erstmal nur ich mit und ein Redakteur, der das vielleicht liest, wenn ich Glück habe und das korrigiert. Das spielt, glaube ich, schon eine Rolle. Aber noch ein Wort zur dpa. Die sind ja Dienstleister, die veröffentlichen ja in der Regel nicht selbst durch sich, sondern die liefern ja ihr Material an Medienhäuser, und die, von denen sie auch getragen werden größtenteils. Und wir verarbeiten das dann weiter. Und natürlich machen die genauso Fehler wie andere. Die machen nach meiner Wahrnehmung viel weniger Fehler als die klassischen Medienhäuser. Und vor allem, das Problem ist nur, wenn die mal einen Fehler machen, wird das von vielen Medienhäusern übernommen. Weil zum einen bezahlen wir die dafür, dass die korrekt für uns berichten. Zum anderen gibt es auch das sogenannte Agenturprivileg. Das heißt, wir müssen die Sachen, die die schreiben, nicht per se in Frage stellen, sondern können das auch einfach so übernehmen. Aber natürlich muss man mitdenken bei Sachen, die die schicken, und darf das eben nicht einfach so übernehmen. Aber die sind halt im internen Austausch, habe ich die immer als super erlebt, wenn man die darauf hinwies, wenn einem was in der Meldung aufgefallen war als Redakteur, dass man gesagt hat, da habe ich irgendwie eine andere Information oder diese Quelle sagt was anderes, könnt ihr das nochmal überprüfen? Das machen die dann auch, schicken auch eine Korrektur raus, was dann auch zur Folge hat, dass es bei anderen Medienhäusern als Korrektur ankommt. Das Problem ist nur, dass diese Korrekturen natürlich längst nicht die Verbreitung haben wie die eigentliche Meldung. Insofern, Herr Gerke, Sie haben natürlich völlig recht und schön, dass Sie sich darüber freuen, dass es korrigiert wird. Ich fürchte nur, das hat nicht die gleiche Wirkung, als wenn es direkt richtig berichtet würde.
Ich habe natürlich die Hoffnung gehabt, dass vielleicht jemand von der Deutschen Welle oder auch von der dpa hier bei uns mit dem Podcast sitzen will. Beide konnten sich das nicht vorstellen, hier mitzudiskutieren. Aber ich würde gerne versuchen, nicht selbstgefällig zu sein, denn auch wir, als ich Annette Meisters gefragt habe, ob sie hier mitdiskutieren will, die ist auch nicht aus dem Hemd gesprungen vor Freude, als ich gesagt habe, lass uns doch mal über unsere eigene Fehlerkultur sprechen. Ich habe mich auch gefragt, wie hätte ich denn reagiert, wenn mich jetzt beispielsweise ein Kollege von der Süddeutschen anruft und sagt, hey, wir haben hier so ein schönes Format für unsere Leserinnen und Leser, da geht es um Fehlerkultur. Ein Leser hört eure Sendung und sagt, eure Berichte zu Israel, die stimmen ganz oft nicht. Ich glaube, dass dieses Unwohlsein, was wir verspüren, wenn wir von Ihnen, Herr Gerke, kritisiert werden, hat auch damit zu tun, dass wir Medien es ja eigentlich vor allen Dingen gewöhnt sind, die Fehler bei anderen zu finden und zu benennen und darüber Berichte zu machen. Das nennt sich Journalismus. Ich habe jetzt ein bisschen im Vorfeld darüber nachgedacht. Das ist so meine kleine Erklärung vielleicht, warum jetzt die Kollegen nicht unbedingt darauf brannten, hier bei uns mitzudiskutieren. Wie fühlen Sie sich denn aufgehoben, wenn Sie kritisieren bei Twitter? Haben Sie das Gefühl, dass da genug auf Sie eingegangen wird?
Also es ist sehr unterschiedlich. Im Fall des Deutschlandfunks, und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier quasi eingeladen bin, sondern das ist dann tatsächlich auch schon so gewesen, gab es häufig eine direkte Reaktion auch schon, dass sich quasi das Twitter-Profil vom Deutschlandfunk dann selber meldete, für den Hinweis dankte, darauf hinwies, dass es korrigiert wird oder es eben erklärte. Da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, eine Reaktion zu bekommen. Das ist sehr gut. Und ja, dass ich jetzt irgendwann dann sogar angerufen wurde und jetzt auch in dieser Sendung bin, das ist natürlich auch ungewöhnlich und in dem Sinne auch eine sehr gute Erfahrung. Bei anderen habe ich so, dass teilweise reagiert wird, dass man merkt, es wurde etwas geändert. Also der Hinweis ist gekommen. Man sieht dann auch richtig den zeitlichen Zusammenhang, dass es kurz danach dann geändert wurde. Also offenbar man den Anstoß dazu gegeben hat.
Aber heimlich still und leise?
Aber quasi heimlich still und leise. Mhm. Und es gibt auch genug Fälle, wo gar nichts passiert. Man kann da auch mehrfach Tweets schreiben. Man kann auch versuchen, noch Leute einzubeziehen, die da vielleicht arbeiten oder Kontakte haben.
Also wie wir Sie jetzt kennengelernt haben, glaube ich, werden Sie da nicht locker lassen.
Nein, also irgendwann ist es einem dann auch zu viel.
Stefan?
Ja, zum einen kann ich Sie beruhigen. Aktuelle Beiträge von vor 3 Jahren, die guckt niemand mehr an. Also das kann man in den Statistiken nachsehen. Die werden gar nicht mehr angeklickt. Ärgerlich ist es trotzdem. Und vor allem ärgerlich ist es, das weiß ich natürlich aus eigener Erfahrung auch, man ärgert sich ja nicht über Ihre Kritik, sondern man ärgert sich darüber, dass man selbst falsch gemacht hat, weil es ist ja nicht so, dass wir da sitzen würden und denken würden, nee, die anderen Fakten finde ich aber richtiger, die Alternativen sozusagen, sondern man ärgert sich am meisten über sich selbst und ich sitze ja auch als Redakteur da und es ist ja nicht so, dass es entstehen ja durchaus ständig Fehler, aber durch das Vier-Augen-Prinzip werden die allermeisten halt gefunden, bevor sie auf Sendung gehen. Und ich ärgere mich aber auch darüber, wenn ich mich eine bestimmte Zeit lang mit einem Thema beschäftigt habe, wenn ein Kollege Fehler findet, dann denke ich, scheiße, das hätte ich wissen müssen. Da war ich einfach zu nachlässig, da war ich zu schludrig, da habe ich gedacht, das muss ich nicht nachgucken, das kann ich einfach aus dem Gedächtnis aufschreiben oder da habe ich Zusammenhänge falsch wiedergegeben und dann findet der Kollege oder die Kollegin das und dann denke ich, ärgerlich für mich selbst. Dann ist es aber noch intern, das geht, dann sagt man natürlich, ja stimmt, zerknirscht, aber wenn es über einen Sender geht, ist es für die Medienhäuser, also die sind das nicht gewöhnt, dass sie so kritisiert werden und das dann auch eingestehen müssen und in aller Öffentlichkeit sagen, wir haben es falsch gemacht.
Ist das der Grund dafür, warum es so schwer war oder warum es schwer ist, Medienkollegen zu finden, wenn man über mediale Fehlerkultur sprechen will?
Ja, ich meine, wir sind das ja ein bisschen gewöhnt als Medienjournalisten, weil das ja unsere Hauptaufgabe ist, die Kollegen zu kritisieren. Aber wir halten uns vielleicht zumindest zugute, dass wir ein bisschen die Mechanismen dahinter verstehen können. Aber ich glaube, dass sich Medien einfach jahrzehntelang nicht rechtfertigen mussten. Und das fehlt einfach an vielen Stellen, dass Häuser das von sich aus einräumen. Das ist schon meine Wahrnehmung. Das bessert sich, glaube ich. Und es gibt ja viel mehr Dialogformate, auch mit Leserinnen und Lesern. Das bessert sich schon. Aber mein Eindruck ist schon, dass viele dann immer denken, ah, lieber nicht breit über die Fehler reden. Besser vermeiden wir die nächstes Mal. Aber richtig vermeiden kann man die ja nicht, weil Fehler eben passieren. Dann ist es doch besser, offen dazu zu stehen und zu sagen, ja, wir machen auch Fehler, aber wir kümmern uns auch drum, dass die Fehler nicht wieder passieren, dass nicht immer wieder dieselben Fehler passieren, dass das zumindest strukturell vermieden wird.
Also ich finde, dass wir zumindest beim Deutschlandfunk, da kann ich ja jetzt eigentlich nur drüber reden, in den vergangenen Jahren eine ziemliche Kultur dahingehend entwickelt haben. Also wir beschäftigen uns sehr viel mit HörerInnenpost. Wir haben jede Woche mindestens eine Schicht, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als Post zu beantworten, die von Hörerinnen und Lesern an uns weitergereicht wird. Und ich finde das auch richtig, ehrlich gesagt, dass wir das machen, weil wir werden ja häufig genug auf Twitter darauf gestoßen und sonst wo auch, dass wir Gebühren erhalten. Und wir sind den Gebührenzahlerinnen und Zahlern ja auch Rechenschaft schuldig. Das ist schon richtig, dass wir uns damit befassen und Antwort geben. Ich finde, die Menschen haben ein Recht darauf. Es dauert, wenn es per E-Mail kommt, leider oft zu lang, weil ja, es wird an den Hörerservice weitergereicht und von da aus erst verteilt an die einzelnen Redaktionen. Und bis dann die Schicht da ist in der einen Woche, wo Post beantwortet wird, das dauert oft viel zu lange. Dann sind Meldungen, die kritisiert wurden, oft schon wieder aus dem Netz verschwunden, weil die da ja immer nur 7 Tage erhalten bleiben. Das ist dann auch sehr ärgerlich für die Menschen, die kritisiert haben. Aber ich glaube, wir sind uns dessen schon bewusst, dass wir verpflichtet sind, da Rede und Antwort zu stehen.
Diese Geschichte, die Sie erzählt haben im Januar, wo es dann diesen, ja, ich kann vielleicht sagen, es war eine Art Shitstorm gab, wie ist es da Ihnen gegangen? Wie erleben Sie so eine Zeit, gerade in Bezug auf das Thema Nahostkonflikt?
Also das ist ganz handwerklich gesehen natürlich extrem anstrengend, so einen Wust an verärgerten Kommentaren zu handeln und zu beantworten und durchzusehen. Es trifft mich, weil es ärgert mich, dass der Fehler passiert ist. Verstehe aber natürlich auch, dass sowas passieren kann. Und eine Sache gibt es, die trifft mich wirklich, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn uns aufgrund so eines Fehlers dann in zahlreichen Kommentaren vorgeworfen wird, der Deutschlandfunk sei ein antisemitischer Sender. Also da kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, nicht eine Person bei uns in der Redaktion und vermutlich im ganzen Haus ist Antisemit oder Antisemitin. Und das trifft mich. Ich kann verstehen, wenn Herr Gerke sagt, boah, das passiert so häufig mit diesen verkürzten Überschriften. Warum könnt ihr euch da nicht mal bessern? Das verstehe ich total. Aber ich weise wirklich weit von uns, dass es passiert ist, weil irgendjemand bei uns in der Redaktion Antisemit ist. Und das trifft mich auf. Also das zieht mich, wenn man solche, weiß nicht, 300 Kommentare innerhalb weniger Stunden lesen muss, das zieht mich richtig runter. Ja.
Es sollte schon auch möglich sein, wenn man sozusagen davon ausgeht, dass irgendwo Antisemitismus dahinter stecken könnte, dass man es dann auch benennt. Also es ist tatsächlich ein ganz schwieriges Thema in Deutschland, auch der Antisemitismus und der Antisemitismusvorwurf. Ist ja auch eine breite Debatte.
Ja, aber
ich versuche es wirklich auf so einer inhaltlichen Ebene zu machen, dass ich quasi sagen würde, das hat dann eine anti-israelische Tendenz oder es ist zu Ungunsten Israels. Ich verbinde das nicht direkt mit dem Thema Antisemitismus, aber möchte schon klar sagen, es gibt israelbezogenen Antisemitismus, auch laut vieler wissenschaftlicher Untersuchungen zumindest ist das ein wichtiger Aspekt und von daher will ich es im Journalismus, wenn man die Zahlen für die Gesamtbevölkerung sieht, nicht ausschließen, dass es genauso dann auch unter Leuten, die eben journalistisch arbeiten, auch Leute gibt, die israelbezogenen Antisemitismus haben. Aber ich würde das überhaupt nicht so als Vorwurf bringen, zumal ich das ja auch gar nicht, die Motivation gar nicht herausfinden kann, warum jemand jetzt so titelt. Aber ich würde es tatsächlich auf den Punkt, auf den ich noch kommen wollte, zu den geschichtlichen Darstellungen, wie der Staat Israel entstanden ist. Dort frage ich mich eher, was da für Motive hinterstecken.
Aber ich würde noch mal ganz kurz gerne bei diesem Antisemitismus-Thema bleiben, weil mir das wichtig ist. Also ich habe bei Ihnen viele Tweets gelesen. Beispielsweise den Tweet zu der Meldung über den Widerstand.
Ja.
Sie bekommen, wenn Sie sowas twittern, wahnsinnig viel Applaus von allen möglichen Seiten. Und ich vermute auch von Seiten, die Ihnen gar nicht so recht sind.
Ja.
Da hat zum Beispiel einer auf Ihren Tweet mit Ihrer Kritik an diesem Begriff Widerstand getwittert selber: Antisemiten in Aktion beim Deutschlandfunk. Oder es hieß da, weil systematischer Antisemitismus und Antizionismus beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk normal ist. Da habe ich aber auch nicht gesehen, dass Sie darunter dann schreiben, Moment mal, bis hierhin und nicht weiter. Wie kommt ihr denn auf die Idee, dass da Antisemiten beim Deutschlandfunk sind? Das haben Sie nicht getan, sondern Sie haben das nicht kommentiert. Das hat mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen.
Also ich habe generell wenig auf Kommentare zu meinen Sachen dann reagiert, wenn es jetzt eben so in der Richtung ging. Es gibt auch Leute, die mir dann eben immer natürlich vorwerfen, ich wäre irgendwie ein zionistischer Agent oder was auch immer. Also meistens führt das ja nicht weiter. Diese Abgrenzung von der Kritik ist definitiv wichtig, habe ich nicht sehr häufig gemacht. Ich könnte jetzt aber auch Beispiele raussuchen, wo ich das gemacht habe, wo ich dann auch teilweise geschrieben habe, wieso, das wurde doch berichtet und der Vorwurf ist überzogen. Aber ich mache es tatsächlich nicht in der Breite. Das ist dann wahrscheinlich auch, kann man jetzt kritisch fragen, warum ich das nicht mache. Aber ein Aspekt ist tatsächlich auch, dass es dann auch wieder sehr viel wird. Und man verzettelt sich ja in seinen ganzen Tweet-Strängen, wo jetzt wer wie. Und dann ploppen einem immer die neuen Nachrichten auf. Was ich mal machen könnte, ist das vielleicht generell auch mal in einem Tweet zu thematisieren. Mhm. Im Sinne von, wie ich das so einordnen würde. Ich habe mich jetzt als Kritiker aber auch nie so wichtig gesehen, dass ich da jetzt irgendwie so der Meinungsführer wäre oder so. Da gibt es noch andere, die viel mehr Reichweite haben. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wie geht man damit um, wenn es so pauschale, überzogene Kritik gibt. Aber gerade bei diesem Widerstandthema, derjenige, der ursprünglich diese Formulierung gemacht hat, der sieht ja tatsächlich einen Raketenbeschuss auf die israelische Zivilbevölkerung in dem international anerkannten Staatsgebiet Israels als Widerstand. Mhm. Das ist schon, da würde ich nicht sagen, dass der definitiv kein Antisemit oder keine Antisemitin ist, sondern das ist jemand, der auf jeden Fall ein sehr klares anti-israelisches Bild hat, woraus auch immer das zusätzlich gespeist ist.
Der Aggressor, ich verstehe. Mhm.
Aber dass der Deutschlandfunk, nur weil er das eben unkritisch übernimmt, deswegen antisemitisch ist, das ist natürlich Quatsch. Das würde ich so auch nie sagen und auch nicht unterstützen.
Wir haben am Schluss des Podcasts immer so eine kleine Runde, in der wir einmal ganz kurz in uns gehen und überlegen, was wir aus dieser Diskussion so für uns mitnehmen.
Ich glaube, ich denke da so wie Sie, Herr Gerke, grundsätzlich, weil ich habe immer den Eindruck, wenn es in den Details nicht stimmt, zweifle ich immer am großen Ganzen. Und deswegen ist es für mich so wichtig, ich bin dafür, glaube ich, in der Redaktion auch bekannt, dass ich da sehr korinthenmäßig unterwegs bin. Da macht man sich nicht immer Freunde mit, aber das ist natürlich wichtig, dass man gerade in den Details so genau ist und auf die kommt es Ihnen ja zum einen an. Und zum anderen ist natürlich diese grundsätzliche Geschichte, was ist Aktion, was ist Reaktion, das ist dermaßen der Klassiker, dass ich, als Bettina mich gefragt hat, habe ich gesagt, darf ich einmal raten, welches Thema das ist? Und ich lag leider richtig, weil es kommt leider immer noch zu oft vor. Und das darf natürlich nicht sein. Ich verstehe aber auch, wie es dann dazu kommen kann, weil diese Nachrichtenlogik natürlich nicht nur bei uns besteht, sondern auch bei der Deutschen Presseagentur, von der wir zum Beispiel die Meldungen übernehmen. Aber ich finde es gut, dass Sie darauf immer noch hinweisen. Mein Eindruck ist, dass sich das insgesamt gebessert hat. Aber da Sie das immer für uns dokumentieren, ist es, glaube ich, wichtig, genau darauf zu achten und zu sehen, nein, es hat sich vielleicht gebessert, aber es ist immer noch nicht so gut, wie es sein sollte.
Ich glaube, das würde ich jetzt sagen, das nehme ich mit. Auch wenn ich sehe, mit welcher Leidenschaft Sie für die Detailgenauigkeit kämpfen, Herr Gerke, dass wir uns da bei dem Thema alle nochmal wirklich ganz gründlich prüfen müssen, ob wir da genug wissen, das auf jeden Fall. Also, dass die Kompliziertheit uns hier nicht von der Pflicht zur Genauigkeit entbindet beim Deutschlandfunk. Also das nehme ich jetzt für mich mit. Ich würde jetzt aber noch ganz gerne, ich weiß nicht, ob Sie das noch kurz erklären mögen, von Ihnen wissen, ob Sie durch die vielen Beispiele, in denen nicht sauber berichtet worden ist, selber merken, wie das Vertrauen in Medien bei Ihnen schwindet.
Einerseits nicht, weil ich eben auch immer wieder ja genug Berichte lese, wo ich mich an gar nichts sozusagen stoße.
Ein Glück.
Also dann würde ich ja gar nichts anderes mehr machen, als bei Twitter die ganze Zeit irgendwelche Sachen bringen.
Ich wundere mich sowieso schon, wie Sie das alles immer hinkriegen.
Es ist auf jeden Fall so, dass ein Großteil der Sachen, die ich lese in der deutschen Berichterstattung, ja, da gibt es nicht viel zu beanstanden. Natürlich könnte man immer noch einen Aspekt mehr oder weniger, aber nichts, was ich jetzt so wichtig finde, dass man das richtig kritisieren oder gar skandalisieren müsste. Gleichzeitig diese Wiederholung der Fehler, die hat tatsächlich bei mir so ein bisschen dazu geführt in den vergangenen Jahren, dass so ein Vertrauen tatsächlich so ein bisschen angekratzt ist, so würde ich es mal formulieren. Gleichzeitig gibt es ja eben immer wieder die Korrekturen, die einem auch zeigen, okay, es wird ja dann reagiert und es ist ja im Bewusstsein. Es ist so ein bisschen gemischtes Gefühl, das ich da habe. Bei der Deutschen Welle muss ich sagen, dass ich bis heute gar keine Rückmeldung bekommen habe, obwohl ich dort so viele Hinweise gegeben habe. Das wiederum trägt nicht zu besonderem Vertrauen bei mir bei. Also es ist so ein bisschen gemischt und im Endeffekt möchte ich ja auch optimistisch sein und sehe, dass zum Beispiel bei den Schlagzeilen, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, definitiv eine Entwicklung erkennbar ist, dass mehr differenziert formuliert wird und mehr darauf geachtet wird, wie dann der Aufhänger der Meldung ist. Aber bei diesen Hintergründen zum Nahostkonflikt und zur Geschichte Israels und der Palästinenser, da muss ich sagen, habe ich noch nicht viele Positivbeispiele gefunden. Da ist, glaube ich, noch mehr zu tun.
Frau Meisters, was nehmen Sie mit? Vorsicht an der Bahnsteigkante.
Ja, ich nehme mit, dass wir wirklich regelmäßig darüber sprechen müssen, weil je länger man es nicht tut, desto schneller gerät es natürlich auch wieder in Vergessenheit. Und wenn wir regelmäßig in der Redaktion darüber sprechen, dann passieren Fehler, glaube ich, seltener. Ich finde es super, dass wir ins Gespräch gekommen sind, denn wenn man das einmal tut, dann wird ja vieles auch versöhnlicher. Das nehme ich wahr. Als so ein Twitter-Kommentar kann oft sehr brüsk sein und verletzend unter Umständen. Im Gespräch zu sein ist besser, in jedem Fall.
Und noch besser wäre natürlich, wenn man versucht, möglichst viele Fehler nicht doppelt zu machen.
Absolut, das nehme ich in jedem Fall mit. Aber Herr Gerke, ich würde Sie ganz herzlich bitten, den Finger auch weiterhin in die Wunde zu legen, auch gerne auf Twitter und uns daran zu erinnern, wenn wir nicht antworten. Das ist wichtig und das ist unmittelbar und gibt uns die Gelegenheit, Meldungen und Fehler sehr schnell zu korrigieren, wenn es denn erforderlich ist.
Ziehen wir hier einen Strich, setzen einen Punkt hinter diesem Podcast. Das war nach Redaktionsschluss der Medienpodcast des Deutschlandfunks. Wie gehen Medien eigentlich mit eigenen Fehlern um? Und wieso passieren so viele Fehler in der Berichterstattung über den Nahostkonflikt? Das hat uns unser Hörer Jörg Gerke gefragt. Und mit ihm haben wir heute diskutiert darüber. Mit dabei waren Annette Meisters aus der Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks und Stefan Fries aus unserer Medienredaktion. Den Podcast produziert hat Antran. Ich heiße Bettina Schmieding. Gibt es etwas, das Sie aufregt in den Medien, im Journalismus? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das so ist, wenn Sie sich nicht nur ärgern wollen, sondern darüber ins Gespräch kommen möchten. Machen Sie es wie Jörg Gerke, nutzen Sie den direkten Draht zu uns per Twitter. Unser Account heißt DLF Medien oder schicken uns eine gute alte Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Danke, dass Sie zugehört haben. Und wie geht's Ihnen jetzt, Herr Gerke? Sie hatten ja vorher Bedenken.
Ja, es ist ja auch spannend, definitiv. Und ich habe halt zu Beginn Fake News verbreitet, weil ich meinte, ich wäre 46, obwohl ich eigentlich noch 45 bin. Ich weiß nicht.
Irgendwann ab 40 ist einem das egal. Ne?
Also ich meine, ich bin in meinem 46. Lebensjahr, aber warum ich mich jetzt schon älter gemacht habe bei der Vorstellung, weiß ich auch nicht.
Ehrlich gesagt, Herr Gerke, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ich finde, es kommt auf jedes Jahr kommt's an.
Vielleicht, weil ich wusste, der wird später ausgestrahlt, aber bis September, wenn ich das nächste Mal Geburtstag habe, wird er ja wahrscheinlich schon laufen.